Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Marokko ist von der Sonne verwöhnt, denn dort scheint sie 10 bis 12 Stunden pro Tag. Da ist es nur folgerichtig, dass das Land nun auch hohe Ambitionen hat, was die Solarenergie angeht. Außerdem möchte es Weltmarktführer werden für nachhaltig erzeugten Wasserstoff. Da schauen wir später darauf. Außerdem geht es heute um den Kampf gegen die Versalzung von Grundwasser und um das Geheimnis der dunklen Materie. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Ja, denn wenn der Meeresspiegel steigt, dann bedroht das auch das Trinkwasser. Denn dann kann Salz aus dem Ozean ins Grundwasser gelangen und das wiederum stellt für Milliarden von Menschen an der Küste die wichtigste Trinkwasserquelle dar. In manchen Regionen müssen heutzutage schon Barrieren gegen das Salz aus dem Ozean errichtet werden. Aber ist das auch ein tragfähiges Konzept für die Zukunft? Darum geht es gerade auf der Jahrestagung der US-amerikanischen Geologischen Gesellschaft. Dagmar Röhrlich berichtet.
Südlich von Los Angeles liegt das Talbot Gap, ein flaches Tal, das sich zum Pazifik hin öffnet. Brackwasserzonen gibt es hier, Feuchtgebiete, Marschlandschaften, gesäumt von dicht besiedelten Wohngebieten. Unter der Oberfläche des Tals fließt Grundwasser für Millionen Menschen in Südkalifornien und schon heute muss dieses Grundwasser aufwendig geschützt werden, denn es droht vom Meer her zu versalzen.
Das System nutzt Abwasser, das bis auf Trinkwasserqualität gereinigt wurde. Es wird über Hunderte von Brunnen entlang der Küste in den Grundwasserleiter gepumpt, um das Eindringen von Salzwasser zu verhindern. Eine andere Möglichkeit: Förderbrunnen sitzen genau dort, wo das Meerwasser ins Grundwasser übergeht, und sie fangen das salzige Wasser ab, bevor es weiter landwärts dringt. Beide Male entsteht eine hydraulische Barriere, die das Salzwasser aufhält.
In flachen Küstenzonen ist die Wirksamkeit begrenzt, denn das Meer steigt nicht nur an, es drückt auch gegen die Barrieren. Bei starken Sturmfluten oder steigendem Pegel kann das Salzwasser die Sperren überwinden, oberhalb, seitlich oder darunter hindurch. Der Gegendruck aus dem Grundwasser reicht dann nicht mehr aus, erklärt Tom Missimer von der Florida Gulf University in Fort Myers.
Bis zum Jahr 2150 prognostiziert der Weltklimarat IPCC einen Meeresspiegelanstieg von mindestens 0,8 bis 1,5 Meter. Ich habe mir 11 verschiedene Strategien und Bauweisen von Barrieren angesehen, um zu prüfen, wie gut sie unter solchen Bedingungen funktionieren.
Die klassischen Systeme mit Küstenbrunnen oder unterirdischen Schutzschilden aus Beton, hinter denen das Salzwasser abgepumpt wird, sie werden dann nicht mehr helfen.
Es gibt außerdem eine ganze Reihe neuer sogenannter hybrider Salinitätsbarrieren. Sie kombinieren verschiedene Verfahren. Sie entnehmen Wasser, entsalzen es und leiten es anschließend wieder über Injektionsbrunnen in den Untergrund zurück.
Zwar gelten sie als wirtschaftlicher, weil das entsalzte Wasser auch zur Trinkwasserversorgung genutzt werden kann, doch sie sind teuer und in flachen Küstenzonen wie dem Talbot Gap ohnehin nutzlos. Dort fließt das Grundwasser ohne schützende Deckschicht dicht unter der Oberfläche. Für solche Gebiete gibt es noch keine zuverlässige Lösung. Liegt ein Grundwasserleiter jedoch tiefer und wird er von Tonschichten abgeschlossen, gibt es innovative Ideen.
Die Injection of compressed air into the aquifer.
Etwa die Injektion von Druckluft in den Grundwasserleiter. Das ist eine der interessantesten Methoden, die ich seit langem gesehen habe. Die eingepresste Luft bildet im Grundwasserleiter eine Blase und wird dann stabil gehalten. Werden alle paar Dutzend Meter solche Pressluftblasen erzeugt, stoppt das Vordringen des Salzwassers. Das Prinzip ist einfach. Die Herausforderung liegt in der automatisierten Steuerung. Ich finde das besonders spannend. Und soweit ich weiß, wird diese Methode bald im Feld getestet werden.
Ebenso interessant: Man pumpt eine Nährstoff- und Bakterienlösung in den Grundwasserleiter, wodurch sich im Untergrund Biofilmwände bilden. Auch die sollen das Eindringen von Salzwasser verhindern. Trotz des technischen Einfallsreichtums, warnt Tom Missimer, steigt der Meeresspiegel um 3 Meter und mehr, hilft nichts mehr. Dann sei es einfacher, Menschen umzusiedeln.
Barrieren gegen Salzwasser, ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Im kommenden Monat findet in Brasilien die 30. Weltklimakonferenz statt. Im Vorfeld erscheinen bereits zahlreiche wissenschaftliche Berichte zum aktuellen Stand bei den Klimazielen. Heute zum Beispiel ein Report, der nicht einzelne Staaten ins Visier nimmt und bewertet, sondern der bilanziert, was bereits geschehen ist in Sachen Klimaschutz in ganz besonders relevanten Wirtschaftssektoren. Und kurz zusammengefasst, es sieht nicht gut aus. Etwas ausführlicher weiß es Volker Mrazek.
10 Jahre nach Verabschiedung des Pariser Klimaschutzabkommens ist die Welt in keinem relevanten Sektor auf Kurs, um die nötigen Emissionsreduktionen bis 2030 zu schaffen. Weder in der Energie, Gebäude und Landwirtschaft noch in Verkehr oder Industrie. Und auch nicht beim Schutz von Regenwäldern als wichtigen Aufnahmespeichern für das Treibhausgas CO2. Das Fazit des neuen Reports fällt noch ernüchternder aus als das des letzten vor 2 Jahren. Eine der Leitautorinnen, die Umweltwissenschaftlerin Clea Schumer vom World Resources Institute in Washington, D.C.
Im Bericht von 2023 gab es wenigstens einen Sektor, der zu der Zeit auf dem richtigen Weg war. Und zwar Elektroautos mit rasanten Zuwächsen. Doch seither sind die Absatzzahlen rückläufig und jetzt auch nicht mehr auf Kurs. In China ist heute jedes zweite Auto elektrisch und emissionsfrei. Aber in den USA und in Europa sind die Verkäufe eingebrochen, unter anderem durch den Wegfall staatlicher Förderprämien in Deutschland und Frankreich.
Es gibt durchaus Erfolgsgeschichten, die der Bericht hervorhebt. Seit dem Pariser Klimavertrag haben Windkraft und Solarenergie ihren Anteil an der weltweiten Stromerzeugung demnach mehr als verdreifacht. 2024 sei zum zweiten Mal in Folge mehr Geld in erneuerbare Energieträger geflossen als in fossile, ergänzt Sophie Böhm, auch sie Umweltwissenschaftlerin am World Resources Institute und Co-Autorin des Reports.
Die Finanzierung von Klimaschutz ist einer der größten Lichtblicke in unserem Bericht. Von 2022 bis 2023 sind private Investitionen um über 40% gestiegen, auf die neue Rekordsumme von 1,3 Billionen US-Dollar.
Dies sei aber nur ein Teil der ganzen Geschichte.
Die öffentliche Förderung von Klimaschutzmaßnahmen ist dagegen zurückgegangen. Stattdessen sehen wir eine beunruhigende Zunahme der staatlichen Finanzierung klimaschädlicher fossiler Energieträger. 2023 waren es insgesamt 1,5 Billionen Dollar. Das ist völlig inakzeptabel angesichts der Zusagen aller Regierungen im Pariser Klimaschutzübereinkommen.
Darin steht, die globale Erwärmung sollte möglichst weit unter 2 Grad Celsius gehalten werden. Und das überhaupt noch zu schaffen, müsse nun der Turbo eingeschaltet werden, mahnen die Autorinnen und Autoren. In allen Sektoren müssten Klimaschutzmaßnahmen und Emissionsreduktionen ab sofort 5 bis 10 Mal schneller ablaufen.
Im Moment fallen wir in allen entscheidenden Fächern durch. Stopp mit der Kohlenutzung, Stopp mit Regenwaldverlusten und mit staatlichen Subventionen für fossile Brennstoffe. Das sind die wichtigsten Hebel, um die Klimakrise zu bewältigen. Und doch haben wir hier bisher kaum messbare Erfolge erzielt.
Unter Präsident Trump steuert die US-Regierung erneut einen Kurs pro fossile und kontra erneuerbare Energien. Um zu beurteilen, welche Folgen das hat, dafür kommt der neue Report zu früh. Er betrachtet nur die Entwicklung bis 2024. Die sei zwar noch immer viel zu langsam, aber nicht mehr aufzuhalten, sagt Mitautor Neil Grant, Physiker am Klimaforschungs- und Politikinstitut Climate Analytics.
Wir sehen, dass China Solaranlagen, Batterien und Elektroautos mittlerweile in unzählige Länder exportiert. Das wird weiter so sein und auch die Kosten werden weiter sinken. Wir können darauf vertrauen, dass die Energiewende nicht mehr aufzuhalten ist, unabhängig davon, was die USA tun.
Volker Mrazek berichtete darüber, dass es kaum Fortschritte gibt im Kampf gegen den Klimawandel. Der Sonnenstaat Marokko, der aber hat sich vorgenommen, seine erneuerbaren Energien auszubauen und dann mit Strom aus Wind und Sonne den Energieträger Wasserstoff zu erzeugen, um ihn nach Europa zu verkaufen. Und auch wir hier haben starkes Interesse daran. Zwischen Deutschland und Marokko besteht schon seit 2020 ein Wasserstoffabkommen. Aber lohnt sich das tatsächlich für beide Seiten? Wie sieht es aus mit den Menschen in Marokko selbst? Würden die auch davon profitieren? Dazu ist gerade eine Studie erschienen im Fachmagazin Nature Communications. Und daran beteiligt war Michael Sterner, Professor an der OTH Regensburg und Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Sterner, die Sonnenenergie ist in Marokko zweifellos vorhanden. Was würde es denn technologisch nun bedeuten, diese Energie zu nutzen, um im großen Maßstab den Energieträger Wasserstoff zu erzeugen, um ihn dann nach Europa zu exportieren?
Ja, die Technologie an sich ist vorhanden. Wir brauchen Wind- und Solaranlagen, die gibt es. Und in der Folge dann auch Elektrolyseure, auch die sind marktreif und lieferbar. Und daraus kann man dann grünen Wasserstoff und mit entsprechenden Syntheseanlagen auch Folgeprodukte herstellen, die man am einfachsten über das bestehende Gasnetz nach Europa schicken kann.
Marokko möchte zum Weltmarktführer werden für grünen, also nachhaltig erzeugten Wasserstoff. Sie haben das Ganze durchgerechnet. Ist das denn ein realistisches Ziel?
Wir haben uns angeschaut, wie auch die Bevölkerung vor Ort profitieren kann, weil ja oft das Argument ins Feld geführt wird, wir haben hier Neokolonialismus, es ist eine andere Form der Ausbeutung, aber gleiches Schema. Und es gibt Kriterien, die die EU vorgibt, wie der Wasserstoff nachhaltig und grün erzeugt wird, unter anderem eben auch diese zeitliche Korrelation, wenn Wind da ist und die Sonne scheint, dass man dann den Wasserstoff herstellt. Wenn man eben einen Wasserstoff- und erneuerbaren Ausbau klug miteinander kombiniert und gleichzeitig laufen lässt, dann gibt es positive Wechselwirkungen. Unter anderem führt es dann auch dazu, dass das Stromangebot so groß ist, dass es auch die Strompreise im Inland senkt und dadurch halt auch nicht nur die Exportwirtschaft profitiert, sondern auch lokale Haushalte, Unternehmen vor Ort.
Der Wasserstoff, der würde ja in den Export gehen. Wäre es nicht sinnvoller, den Sonnenstrom vor Ort direkt ins Netz einzuspeisen? Denn noch nutzt Marokko ja auch viel Energie aus Kohlekraftwerken.
Absolut. Und das ist auch immer das Kernargument zu sagen, defossilisiert erstmal das eigene Energiesystem. Und wir haben jetzt hier 264 verschiedene Szenarien optimiert, wo wir nicht nur Strom betrachtet haben, sondern auch Wasserstoff, Verkehr, Industrie und Wärme in einem sektorgekoppelten Energiemodell zwischen Marokko und Europa. Und da einfach geschaut, welche Kombination aus lokalem Klimaschutz, Exportmengen und Wasserstoffregulierung die beste ist. Und das Ergebnis ist, wie gesagt, wenn dieses Kriterium der zeitlichen Korrelation eingehalten wird, dass dann beide davon profitieren.
Ja, schauen wir uns nochmal an, was würde es denn bedeuten für die Strompreise in Marokko, wenn eine hohe elektrische Leistung in die Erzeugung von Wasserstoff ginge für den Export? Der würde doch eigentlich im heimischen Markt fehlen, oder nicht?
Ja, das hatten wir auch angenommen, aber halt dadurch, dass wenn der Export reizvoll ist und anzieht, dann wird sehr viel mehr Erneuerbare zugebaut. Wir haben da auch verschiedene Punkte untersucht und dabei hat sich ergeben, dass das für die lokale Bevölkerung halt einen Nutzen haben kann, weil dann einfach deutlich mehr erneuerbare Energien installiert werden, die dann halt in der Folge in den Zeiten, wo Überschüsse entstehen, halt auch die lokalen Strompreise gedämpft werden können insgesamt. Und dieser Effekt hat uns auch überrascht. Aber im Endeffekt, ja, das ist das Ergebnis, dass das wirklich ein Win-Win sich ergeben kann, entgegen der Intuition, wo man sagt, okay, der Strom fehlt jetzt erstmal. Aber halt dadurch, dass die zeitlich zusammenlaufen müssen, wird eben, um die Exportmengen zu erreichen, auch mehr Erneuerbare zugebaut. Und das hat dann halt einfach den Nebeneffekt, dass auch mehr Strom vorhanden ist für die marokkanische Stromversorgung und dadurch vor Ort die Strompreise sinken können.
Schauen wir noch aufs Thema Wasser. Um Wasserstoff zu erzeugen durch Elektrolyse, da brauche ich eben nicht nur den Strom, sondern auch Wasser, das dann gespalten wird. Süßwasser ist aber in Marokko eher ein knappes Gut. Wo soll das denn herkommen?
Ja, wir haben in fast allen Modellen auch die Kosten für die Meerwasserentsalzung mit eingerechnet. Und das kann dann auch wieder ein Win-Win sein, wie es am Beispiel von Namibia auch offensichtlich wurde, wo man eben Wind- und Solarstrom zur Wasserstoffherstellung nutzt und zur Meerwasserentsalzung und daraus dann über Ammoniak Düngemittel herstellt und dann auch lokal Nahrungsmittel bereitstellen kann aus letztendlich Wind, Sonne und Meerwasser und den dazugehörigen technischen Anlagen.
Soweit Michael Sterner von der OTH Regensburg. Albert Einstein hatte sie vorhergesagt. Gravitationswellen, also winzige Kräuselungen der Raumzeit, ausgelöst durch die Kollision von schwarzen Löchern. Vor 10 Jahren wurden sie erstmals gemessen, und zwar hier von der Erde aus. Doch der zukünftige Detektor LISA, der soll das vom Weltall aus erledigen und könnte dann dabei vielleicht nebenbei eines der größten Rätsel der Kosmologie lösen. Frank Grotelüschen weiß mehr darüber.
It was the end of a long quest. It was the start of a new era, because now we can look at the sky with new eyes.
Gianfranco Bertone ist nach wie vor begeistert, wenn er an das Ereignis denkt, das vor 10 Jahren Wissenschaftsgeschichte schrieb. Der erste experimentelle Nachweis von Gravitationswellen. Das Ende einer langen Suche sei das gewesen, schwärmt er, und zugleich der Beginn einer neuen Ära.
Now we're learning a lot about astrophysics.
Wir lernen dadurch sehr viel über Astrophysik. Zum Beispiel verstehen wir nun viel besser, wie schwarze Löcher entstehen und sich entwickeln.
Black holes get formed and so on.
Diese Entdeckungen sind Gravitationswellendetektoren wie LIGO in den USA zu verdanken. Es sind hochpräzise Lasersensoren, 3 bis 4 Kilometer lang und empfindlich genug, um die winzigen periodischen Stauchungen des Raums aufzuspüren. Bertone aber denkt schon an den nächsten Schritt.
Noch spannender finde ich, was in Zukunft passiert, mit neuen Detektoren, die ins All starten sollen. Denn die sind nicht nur ein paar Kilometer groß, sondern Millionen Kilometer. Und das eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Kosmologie.
LISA, so heißt der Weltraumdetektor, der in 10 Jahren abheben soll. 3 Satelliten, je 2,5 Millionen Kilometer voneinander entfernt, werden Laserstrahlen zwischen sich hin und her schießen. Dadurch sollen sie Signale von supermassiven schwarzen Löchern nachweisen, Signale, für die heutige Anlagen taub sind. Bertone bringt das auf eine neue Idee.
Mithilfe der Gravitationswellen möchte ich die Natur der dunklen Materie entschlüsseln, jener geheimnisvollen Substanz, die den Kosmos durchdringt. Denn um zu beschreiben, wie sich Galaxien bewegen und das Universum sich entwickelt, müssen wir von der Existenz einer Form von Materie ausgehen, die völlig anders ist als alles, was wir kennen.
Diese dunkle Materie scheint den Kosmos zusammenzuhalten wie ein unsichtbarer Klebstoff. Nur aus was sie besteht, ist unklar. Sind es ultraleichte Teilchen, die unbemerkt durchs Weltall rasen? Oder langsame, schwerere Teilchen? Oder massive Gebilde entstanden schon beim Urknall?
Das Problem mit der dunklen Materie: Es gibt viele Theorien, aber kaum Daten, um zu prüfen, welche richtig sein könnte. Gravitationswellen könnten helfen, das zu ändern.
Dahinter steckt folgendes Kalkül. Im Zentrum von Galaxien schlummern supermassive schwarze Löcher. Zum einen verschlingen sie ständig andere Himmelskörper, Sterne, aber auch andere schwarze Löcher. Zum anderen sollten sie dank ihrer Schwerkraft Unmengen an dunkler Materie um sich scharen. Eben diese Anhäufung könnte das Weltraumteleskop LISA aufspüren.
Die Objekte, die in das schwarze Loch stürzen, müssten vorher durch die Anhäufung von dunkler Materie fliegen und dadurch abgebremst werden. Das sollte eine Spur im Gravitationswellensignal hinterlassen. Und diese Spur sollte anders aussehen, wenn leichte Teilchen hinter der dunklen Materie stecken, als wenn es schwere Teilchen sind.
Damit käme die Forschung der Lösung des Rätsels ein gutes Stück näher. Doch es braucht Geduld. 2035 erst soll LISA starten und weitere Jahre dürften vergehen, bis das Teleskop genug Messdaten gesammelt hat, um Licht in die Sache mit der dunklen Materie zu bringen.
Frank Grotelüschen über das Weltraumteleskop LISA, das die Natur der dunklen Materie entschlüsseln soll. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas.
Stillen reduziert das Risiko, an Brustkrebs zu sterben. Dies hängt offenbar mit speziellen Immunzellen zusammen, die während der Rückentwicklung des Drüsengewebes der Brust nach der Stillphase gebildet werden. Die sogenannten CD8-T-Zellen können entartete Zellen bekämpfen. Forschende aus Australien haben nachgewiesen, dass Frauen, die ihre Kinder gestillt haben, dauerhaft mehr dieser Immunzellen im Brustgewebe aufweisen als Frauen, die nach einer Geburt keine Stillzeit hatten. Anhand der Gesundheitsdaten von mehr als 1000 Frauen, die bereits im Alter von unter 40 Jahren an einer besonders aggressiven Form von Brustkrebs erkrankten, konnten sie zudem zeigen, die Überlebensrate bei Frauen, die ihre Kinder gestillt hatten, ist höher. Die Studie ist im Fachjournal Nature erschienen.
Wenn Gletscher schnell schmelzen, liefern sie weniger Nährstoffe.
Das Schmelzwasser großer Gletscher ist eine wichtige Quelle von Nährstoffen im Ozean. Es enthält beispielsweise Eisen und Mangan, die aus den Sedimenten herausgelöst werden, auf denen die Eismassen aufliegen. Wenn Gletscher schneller schmelzen, bleibt allerdings weniger Zeit für diese Prozesse. Dadurch können die Nährstoffkonzentrationen im Schmelzwasser abnehmen. Forschende der University of California San Diego haben genau das bei zwei Gletschern in Alaska beobachtet. Der eine schmilzt bereits schnell, der andere ist noch weitgehend stabil. Das Schmelzwasser des schneller schmelzenden Gletschers enthielt deutlich weniger Nährstoffe. Wenn im Zuge des Klimawandels der Eintrag von Nährstoffen in die Ozeane durch Schmelzwasser zurückgeht, könnte das weitreichende Auswirkungen auf die marinen Ökosysteme haben.
Eine Laterne ermöglicht einen schärferen Blick ins All.
Das Subaru-Teleskop in Hawaii ist das erste Großteleskop weltweit mit einer sogenannten photonischen Laterne. Dabei handelt es sich um eine ergänzende Optik aus speziellen Glasfasern. Diese Lichtleiter teilen das vom Teleskop eingefangene breitbandige Licht in schmalbandige Kanäle auf, die sich dann viel detaillierter mit Spektrographen analysieren lassen. Aus den Daten einzelner Kanäle lässt sich am Ende ein schärferes Gesamtbild errechnen. Astronomen der University of California, Los Angeles, ist es auf diese Weise gelungen, die bislang detaillierteste Aufnahme einer Gasscheibe um einen fernen Stern zu machen. Die Studie ist in The Astrophysical Journal Letters erschienen.
Teflon lässt sich mechanisch recyceln.
Forschende der Newcastle University haben ein umweltfreundliches Verfahren entwickelt, mit dem sich die chemisch sehr stabile Struktur von Teflon aufbrechen lässt. Sie setzen dabei auf Mechanochemie. In diesem Fall wird Teflon zusammen mit Bruchstücken von metallischem Natrium in stählernen Kugelmühlen vermahlen. Durch die dabei auftretenden mechanischen Kräfte werden die starken Verbindungen von Kohlenstoff und Fluor im Teflon aufgebrochen. Das Fluor reagiert dann mit dem Natrium zu reinem Natriumfluorid. Dieses Salz kann in anderen Produkten wiederverwendet werden. Teflon ist unter anderem als Antihaftbeschichtung von Pfannen bekannt und gilt als eines der chemisch stabilsten Kunststoffe der Welt. Die Studie wurde im Journal of the American Chemical Society veröffentlicht.
Auch der Stoffwechsel von Extremsportlern hat seine Grenze.
In einem Wettbewerb können Sportler bis zu 10-mal so viele Kalorien verbrennen, wie ihr Körper benötigt, um seine Grundfunktionen zu erfüllen. Über einen längeren Trainingszeitraum hinweg liegt die Obergrenze des Stoffwechsels jedoch deutlich tiefer, bei etwa dem 2,4-fachen des sogenannten Grundumsatzes. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie aus den USA im Fachjournal Current Biology. Die Forschenden haben über Monate hinweg den Energieumsatz von 14 Profi-Ausdauersportlern sowohl im Training als auch im Wettbewerb gemessen. Darunter waren Ultraläufer, Langstreckenradfahrer sowie Triathleten.
Sternzeit, 22. Oktober. Karl Janskys Radiokarussell und die Milchstraße. Stell dir vor, ein Radioingenieur macht eine epochale astronomische Entdeckung und kaum einer merkt es. So erging es Karl Jansky, der heute vor 120 Jahren in Oklahoma zur Welt kam. Anfang der 1930er Jahre sollte er für die Bell Telephone Labs in New Jersey untersuchen, wie die Atmosphäre den Kurzwellenfunkverkehr stört. Er baute aus Metallstangen eine drehbare Richtantenne, scherzhaft Janskys Karussell genannt. Er bemerkte, dass vor allem Gewitterblitze für das Rauschen im Funkverkehr sorgen. Eine recht schwache Störquelle wanderte über den Himmel und stand alle 23 Stunden und 56 Minuten genau an derselben Stelle. Das entspricht der Rotationsdauer der Erde und deutet auf eine Quelle im Kosmos. Das Rauschen kam aus dem Zentrum der Milchstraße im Sternbild Schütze. 1933 veröffentlichte Karl Jansky in den Berichten des Instituts für Radioingenieure den Aufsatz »Elektrische Störungen offenbar extraterrestrischen Ursprungs«. Das war der Anfang der Radioastronomie, blieb aber ohne Folgen. Das Unternehmen hatte kein Interesse an der Erforschung des Alls und die Astronomen erfassten zunächst nicht die Bedeutung dieser Entdeckung. Carl Jansky starb 1950 mit nur 44 Jahren. Leider hat er nicht mehr erlebt, dass Beobachtungen der Radiostrahlung von Pulsaren, schwarzen Löchern, Galaxien und anderen Objekten astronomische Routine sind. Die Einheit, um die Stärke einer Radioquelle anzugeben, heißt inzwischen Jansky.
Hinweis, der aktuelle Mr. Sternzeit Newsletter beschäftigt sich mit den beiden Kometen, die gerade am Nachthimmel zu sehen sind. Wenn Sie ihn verpasst haben sollten, finden Sie ihn nun im Archiv. Und das war Forschung aktuell für heute. Im Studio verabschiedet sich Arndt Reuning. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.